Herzlich willkommen zur 14. Folge von Tech is Good. Mein Name ist Marcel Mellor und ich werfe mit euch einen optimistischen Blick auf Technik und darauf, wie uns Apps und Maschinen noch besser unterstützen können. Thema der heutigen Folge: Sind KI-Drehbücher ein Problem? Ja, hallo zusammen zur heutigen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich könnte mir vorstellen, oder ich wette sogar, dass einige von euch eine sehr trubelige Woche hinter sich haben, denn wenn ihr nur im Entferntesten mit dem Digitalen zu tun habt in eurem Beruf, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr auf der OMR-Konferenz wart in Hamburg, wie 70.000 andere Menschen auch. Und wenn nicht, dann habt ihr zumindest davon gehört. Gerade auf LinkedIn gab es ja kein Entkommen vor dieser Konferenz. Und ich war dieses Jahr nicht auf der OMR und ich habe auch kein Bedürfnis zu erklären, warum nicht. Das wird jetzt also ein komplett OMR-freier Podcast. Und deswegen stürzen wir uns direkt auch in die ersten Themen. Bei dem ersten Thema geht es um etwas, was eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis das passiert, bis sich das jemand zusammenbastelt. Es geht um einen Prototyp, den Studenten der Stanford-Universität gebastelt haben. Wie gesagt, eigentlich naheliegend und trotzdem cool. Die haben nämlich einen Prototyp für eine Brille gebaut, die einem während des Gesprächs, das man führt, die bestmögliche Antwort jeweils einblendet, sodass man die vor seinen eigenen Augen sieht. Das Setup sieht so aus, müsst ihr euch so vorstellen, die haben so ein Monokel von der Firma Brilliant Labs sich vor die eigene Brille geklemmt. Dieses Monokel enthält ein Display und ein Mikrofon. Und wenn man jetzt spricht, dann nimmt das Mikrofon das auf und schickt es an das Handy. Und das gesprochene Wort wird dann in Text umgewandelt mit einem Programm von OpenAI namens Whisper. Und der Text wird dann natürlich, das habt ihr geahnt, mit ChatGPT analysiert und ChatGPT bastelt sich dann eine Antwort. Und sie haben ein Video gemacht, das das Ganze demonstriert. In dem Video zeigen sie ein Vorstellungsgespräch, in dem der Brillennutzer ein paar fachliche Fragen gestellt bekommt und er beantwortet sie dann sehr geschliffen und korrekt, indem er einfach abliest, was vor seinen Augen eingeblendet wird. Natürlich reden wir hier von einem Prototypen. Vor allen Dingen merkt man das daran, dass die Antworten von ChatGPT natürlich viel zu langsam kommen, um sie wirklich im Gespräch dann schon berücksichtigen zu können. Aber da würde ich sagen, das ist nur buchstäblich eine Frage der Zeit, bis ChatGPT das ausreichend schnell beantworten kann. Und dieses Monokel von Brilliant Labs ist natürlich auch wirklich so ein Basteltool. Und so sieht es auch aus. Das wird sich niemand im Alltag ernsthaft vor die Augen klemmen. Aber trotzdem hat dieses Video mir zwei Sachen deutlich gemacht. Das eine ist, es ist wirklich keine Raketentechnik, sowas zu bauen, was uns vor zwei oder vielleicht sogar noch vor einem Jahr wirklich wie absolute Science-Fiction vorgekommen wäre. Weil die Studenten haben da einfach zwei öffentlich verfügbare und absolut erschwingliche Technologien zusammengesteckt. Und das Zweite, was ich mich gefragt habe, ist, ob das vielleicht doch zu einem Revival von solchen Augmented Reality Brillen führen wird. Die sind ja damals, vor allen Dingen in Form von Google Glasses, fulminös gescheitert, weil wirklich jeder darin ein Datenschutzproblem gesehen hat, wenn man so eine Brille aufhat und damit jederzeit ungefragt seine Umwelt aufnehmen kann. Das könnte ja bei den Brillen der nächsten Generation gar kein Feature sein, dass man Dinge aufnimmt, weder Voice noch Video, sondern dass man einfach, wie in diesem Fall, Antworttipps bekommt, die einem vor die eigenen Augen projiziert werden. Da ist natürlich auch die Frage, wie stehen wir zu Brillen, die meinem Gegenüber helfen, mit mir zu sprechen, vom Vorstellungsgespräch bis zum ersten Date. Darauf brauchen wir relativ schnell eine Antwort, denke ich. Und damit kommen wir zu einem Fundstück aus der Geschichte, in dem es auch um einen Prototyp geht. Das ist ein Video, was ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann, euch das mal anzuschauen. Es geht auch nur zwei Minuten oder so. Nennt sich The Office of the Future und ist von Xerox aus dem Jahr 1979. Xerox eigentlich bekannt bis heute für Kopiergeräte, Drucker, große Drucksysteme, hat damals aber etwas erfunden und auch gebaut, was uns heute umgibt, nämlich grafische Benutzeroberflächen, Computermäuse, elektronische Dokumente, Videokonferenzen, alles Technologien, die heute Standard sind, vor allen Dingen am Arbeitsplatz und die von Xerox erdacht wurden und in diesem Video präsentiert wurden. Und das fand ich auch wieder aus zwei Gründen bemerkenswert, sich das anzuschauen. Erstmal ist natürlich wirklich interessant, wie genau diese Vision die heutige Arbeitswelt vorweggenommen hat. Das kommt einem wirklich alles sehr bekannt vor. Aber genauso spannend aus einer strategischen Sicht ist, dass Xerox nicht in der Lage war, diese Innovation dann in ein Produkt umzuwandeln. Da gibt es nämlich jetzt die interessante Geschichte, dass Steve Jobs Xerox besucht hat in den späten 70er Jahren. Und er war von den dort vorgestellten Technologien so beeindruckt, dass er viele davon dann in den ersten Macintosh-Computer implementierte oder implementieren ließ. Und Xerox erhielt zwar Apple-Aktien für diesen Austausch von Informationen und Patenten, aber der wahre Wert entstand dann natürlich bei Apple und nicht bei Xerox selbst. Und daraus kann man lernen, dass es natürlich eine wichtige Fähigkeit ist als Unternehmen, dass man innovative, neue Technologien entwickelt. Das heißt aber nicht, dass man damit auch die Fähigkeit hat, Innovationen in Produkte umzuwandeln. Und das ist auch eine Fähigkeit. Das wird manchmal belächelt, dass es ja nur darum geht, etwas dann hübsch zu verpacken und zu verkaufen, aber das muss man auch können. Und genauso wichtig ist die Fähigkeit, eine Innovation richtig einzuschätzen. Weil Xerox und die Führungsriege von Xerox, die hatten jetzt ja diese wahnsinnige, wichtige Innovation vor Augen, aber die haben ihr Geschäft trotzdem durch die Linse von Fotokopierern und Druckern gesehen. Und da war der Computer eben eher so eine Workstation, die in Verbindung mit großen Drucksystemen zum Beispiel dann genutzt werden konnte. Und was sie in diesem Video gezeigt haben, war dann offensichtlich eher so eine Spielerei, wo man gedacht hat, ja, das könnte vielleicht auch irgendwann mal nett sein. Dass das dann aber in Wirklichkeit das große Anwendungsfeld war, nämlich Computer am Arbeitsplatz, das haben die Menschen von Xerox einfach sich nicht vorstellen können offensichtlich. Dinge erfinden und nichts draus machen, darin sind wir in Deutschland ja gefühlt Weltmeister und deswegen sollten wir alle schauen, ob es in dem Labor oder der Ideenschmiede unseres Unternehmens nicht etwas gibt, was da schlummert, was vielleicht wir alle mal ernster nehmen sollten. Und damit komme ich zu einem ganz kleinen, aber sehr wichtigen Tipp aus dem Bereich Apps, beziehungsweise es geht heute einfach mal um das iPhone. Der Tipp, den ich euch gebe, ist, die Screen Time auf dem iPhone zu aktivieren, falls ihr das noch nicht getan habt, und dann eine PIN für eure iCloud-Account-Einstellungen festzulegen. Warum? Weil sonst jemand, der euer entsperrtes Telefon euch klaut oder irgendwie euren Passcode, den ihr eingibt, um es zu entsperren, den gesehen hat, wenn der euer Telefon entsperrt, dann kann er eben euch auch aus eurem iCloud-Account aussperren und dann alles ändern und ihr bekommt, könnt da nichts gegen tun. Deswegen ganz wichtiger Tipp, zumindest für die iCloud-Account-Einstellungen, damit man die editieren kann, da nochmal den PIN vorzulegen. Wie genau das geht, da gibt es ein sehr gutes und kurzes Video auf Twitter, was ihr euch anschauen könnt. Und damit kommen wir noch einmal zum Thema ChatGPT. Etwas, was ich sehr interessant finde, ist, wie Japan in Sachen ChatGPT Gas gibt. Das Ministerium für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei nutzt jetzt den Chatbot, um offizielle Dokumente zu vereinfachen und leichter zugänglich zu machen. Da übernimmt der Bot zum Beispiel die Aktualisierung von Online-Handbüchern, die erklären, wie man Subventionsanträge und öffentliche Hilfsgelder und so auszufüllen hat. Da gibt es jedes Jahr tausende von Seiten, an denen sich irgendwelche Vorschriften geändert haben. Und die Anpassung der Dokumente ist jetzt an die KI ausgelagert. Und genauso spannend und vielleicht noch ein bisschen greifbarer ist, dass ChatGPT jetzt einen Auftritt im japanischen Parlament hingelegt hat. Der Premierminister Fumio Kishida musste Fragen beantworten, die von ChatGPT ursprünglich entworfen wurden. Sollten wir uns da was von abgucken? Oder ist die Art und Weise, wie Japan da voranprescht, vielleicht sogar fahrlässig? Ich finde, das liegt nicht auf der Hand. Das muss man sich anschauen. Aber mich hat da etwas inspiriert, was der Historiker und Bestseller-Autor Yuval Noah Harari neulich gesagt hat. Er sagte, Demokratie ist ein Gespräch zwischen Menschen. Und was passiert, wenn jetzt automatische Agenten diese Gespräche führen und das sehr, sehr schnell auch viel besser machen, als das ein Mensch je könnte? Das ist zumindest noch unklar und das bringt natürlich große Risiken mit sich, aber wie ich versuche ja immer hier deutlich zu machen, es bringt auch große Chancen mit sich, muss man sich anschauen. Und damit zum Hauptthema dieser Folge, was auch mal wieder mit KI zu tun hat. Es geht um den Streik, der gerade in Amerika, in Hollywood stattfindet. Die Writers Guild of America, WGA, streikt. Und das bedeutet, dass Hollywood jetzt gerade erstmal keine neuen Drehbücher erhält. Zuletzt geschehen ist das 2007, kann ich mich noch erinnern. Das ging über mehrere Monate damals, der Streik. Seitdem hat sich einiges verändert, vor allen Dingen zwei Dinge. Einerseits gibt es Netflix inzwischen. Das hat die ganze Filmlandschaft seit 2007 ordentlich verändert und die Art und Weise, wie Serien produziert werden, zum Nachteil der Autoren, zumindest sagt das die WGA. Und zum anderen steht künstliche Intelligenz als Ergänzung menschlicher Autoren jetzt zum ersten Mal ernsthaft im Raum. Und die amerikanischen Drehbuchautoren fordern deswegen nicht nur eine gerechtere Bezahlung, sondern sie fordern auch ein absolutes KI-Verbot. Das heißt, KI-Bots wie ChatGPT dürfen keine Rohentwürfe für Szenen liefern, die die Autoren danach irgendwie feinschleifen. Und sie dürfen auch Szenen nicht überarbeiten. Das ist die Forderung, um die im Raum steht. Und die Frage ist, ob sich die Studiobosse darauf einlassen und wenn nicht, ob wir jetzt Zeuge davon werden, wie die erste Kunstform des Menschen, die des Geschichtenerzählers, vielleicht ins Wanken gerät und ein Stück weit automatisiert wird. Zeit für einen Blick darauf, ob solche KI-generierten Drehbücher schlimm sind, ob das eine Dystopie ist oder vielleicht sogar eine Utopie. Und da gucken wir jetzt nochmal auf Netflix. Ich hatte ja gerade schon gesagt, das hat viel mehr geändert, als auf den ersten Blick vielleicht ersichtlich ist. Wenn ich die Qualität einer durchschnittlichen Netflix-Serie mit dem vergleiche, was mir so in den 90ern das Fernsehen vorgesetzt hat, dann möchte ich auf jeden Fall nicht mehr zurück. Und gerade am Anfang, auch als das hier in Deutschland Fuß fasste, da wirkte es ja wie ein Wunder, dass dieser Strom von neuen, immer irgendwie relativ soliden Serien, dass der einfach nicht versiegte. Jede Woche war da wieder was Neues, was man sich angucken und wegbingen konnte. Inzwischen hat man sich dran gewöhnt. Und das ist vielleicht der größte Effekt von solchen Streaming-Plattformen, dass die Arbeit von Millionen Kreativen im Hintergrund für uns als Publikum irgendwie selbstverständlich geworden ist. Und das Publikum überträgt diese Erwartungshaltung, ohne mit der Wimper zu zucken, oft auch auf andere Bereiche oder auf einzelne Autoren. Ich finde, auf traurige Weise illustriert das der Game of Thrones-Autor George R. R. Martin, der manchmal von Fans wirklich scharf kritisiert wird dafür, weil er so lange braucht, bis er ein neues Buch ja irgendwie herausrückt, ne? als würde er diese Geschichten nur besitzen und nicht erst erschaffen müssen. Aber das greifbarste Beispiel dafür, wie Entertainment standardisiert wird, das ist für mich mein Guilty Pleasure, eine Mainstream-Kunstform, die sehr umstritten ist, nämlich das Musical. Musicals sind sehr populär, trotz Ticketpreisen von um die 100 Euro im Schnitt, populärer denn je, wahrscheinlich, weil wir uns inmitten der ganzen Netflix-Flut mal nach etwas Echtem sehen. Es soll echt sein, aber natürlich auch bombastisch und episch. Und die Musical-Macher befriedigen dieses Bedürfnis, indem sie in ständig neue Effekte und bombastischere Shows investieren. Aber ausgerechnet an der scheinbar wichtigsten Stelle sparen sie, nämlich den Musikern. Am berühmten Londoner West End hat das Phantom der Oper kürzlich sein Orchester halbiert. Hierzulande gibt es zum Beispiel den Starlight Express, den begleiten jetzt nur noch 7 statt ursprünglich mal 20 Musiker. Und möglich werden diese Einsparungen durch eine Mischung aus Synthesizern und Bandaufnahmen. Und durch diese Bandaufnahmen werden erst zögerlich, aber inzwischen immer mehr ganze Orchester ersetzt. Jetzt sollte man meinen, dass niemand ein 100-Euro-Ticket kauft, um sich eine CD anzuhören, aber der Erfolg gibt dem Produzenten recht. Es geht ihnen nämlich gar nicht um die Kosten oder nicht nur um die Kosten. Beim Starlight Express, da arbeiten 300 Menschen, da können ja 10 gekündigte Musiker den Braten nicht fett machen. Doch die Musik aus der Dose, so die offiziellen Statements, die sorgen für einen moderneren Klang, der sich, was die Produzenten dann immer sagen, an den heutigen Hörgewohnheiten orientiert. Ich übersetze das mal. Also natürlich wollen die Produzenten dem Publikum Live-Musik versprechen und bieten, aber die soll sich eben jeden Abend exakt gleich anhören. Und zwar so, als käme sie aus einem Filmsoundtrack. Und vielleicht ist diese endgültige Standardisierung der Kunst ja die eigentliche Dystopie. Und wenn das so ist, wer hat Schuld? Da blicke ich nochmal auf die Filmbranche. Bis zum Jahr 2000 waren etwa ein Viertel der erfolgreichsten Filme Fortsetzungen, Remakes oder sonstige Erweiterungen von einem bestehenden Universum. Und seit 2010 liegt dieser Anteil bei über 50% und in den letzten Jahren nähert er sich sogar 100%. Das heißt, es gibt quasi nur noch, also die wirklich erfolgreichen Filme sind die, die irgendetwas aufwärmen. Den Löwenanteil übernimmt das Marvel-Universum, das manchmal wie eine einzige Recycling-Tonne wirkt. Eine sehr große Tonne. Und laut der Autorin Jessica Crispin steckt dahinter ein Kalkül. Habe ich einen sehr interessanten Essay von ihr gelesen. Sie sagt, die Methode, wie sie, also die Macher der Superheldenfilme, Geld verdienen, besteht aus Unzufriedenheit und Überfluss. Die Unzufriedenheit funktioniert, weil wir nie etwas wirklich Gutes zu sehen bekommen, aber die Hoffnung haben, dass etwas ganz Erstaunliches kurz bevorsteht, also der nächste Superheldenfilm, der dann richtig gut ist. Und die Überfülle besteht darin, dass wir nie wirklich aufholen können, weil es immer neues Zusatzmaterial oder Easter Eggs oder Spin-Offs gibt, die man durcharbeiten muss. Nichts davon ist besonders gut, aber hey, wenigstens gibt es verdammt viel davon. Das ist eine Strategie, die man auch so ohne weiteres dann auf die Contentfülle beziehen kann, die wir zum Beispiel auf Netflix haben. Und auch hier gibt der Erfolg den Produzenten recht. Vorbei scheinen die Zeiten, als Filme wie Der Pate in den 70ern nicht nur bahnbrechende, neue und mutige künstlerische Wege eingingen, sondern eben auch zu den Kassenschlagern des Jahres gehörten. Filme wie Der Pate waren erfolgreichsten Filme des Jahres. Aber das System, für das die streikenden Autoren schreiben müssen, das wirkt in seiner Standardisierung schon beinahe irgendwie maschinell. Und trotzdem ist das Problem nicht technischer Natur. Das Problem ist, dass wir als Publikum genau das erhalten, was wir bestellt haben. Und das ist nicht unsere Schuld, weil es ist nicht die Aufgabe der Zuhörer und Zuschauer, die Kreativbranche für neue Ideen zu begeistern. Andersherum wird ein Schuh draus. Machen KI-generierte Drehbücher die Lage nun schlimmer oder besser? Warum schreiben Autoren? Künstler welcher Art sind getrieben? Die produzieren etwas, weil sie das Gefühl haben, dass sie es müssen. Und das ist einer der Gründe, warum die ganze Kreativwirtschaft auch so, ja, so dysfunktional ist. Es gibt ein Überangebot an kreativer Arbeit, an dem sich die Verlage und Labels und Studios bedienen können, weil einfach so viele Menschen sich ausdrucken möchten und einfach Spaß dran haben. Und Gehaltsverhandlungen sind einfach schwer, wenn man die Arbeit auch ohne Gehalt machen würde. Und KI-Tools wie ChatGPT, Midjourney und so weiter, die werden das verstärken. Sie werden dazu führen, dass noch mehr Menschen ihre Ideen umsetzen, sich ausdrücken können. Und ich glaube, das ist erstmal ein Gewinn für die Vielfalt der Werke. Der Drehbuchautor Christopher Keen sagte einmal, vielleicht sind die besten Geschichten der Weltgeschichte nur deshalb nie erzählt worden, weil gerade kein Schriftsteller zugegen war. Was nicht heißt, dass die zukünftigen Blockbuster, auch wenn sie jetzt mit Hilfe von KI erstellt werden, dass die automatisch ungewöhnlich und neu sein werden. Das sehe ich zum Beispiel im Self-Publishing-Markt für Bücher, in dem ich ja zu Hause bin. Als es vor 15 Jahren dann auf einen Schlag jedem Hobbyautoren möglich wurde, sein Buch mit wenigen Klicks einer großen Leserschaft zur Verfügung zu stellen, da war es ja nicht so, dass die deutsche Buchlandschaft plötzlich mit einer Masse von Bestsellern überschwemmt wurde, die alle abgedreht und ungewöhnlich und besonders progressiv waren. Im Gegenteil, die erfolgreichen Bestseller der Self-Publisher heute, die entsprechen genau der Art von Genre-Literatur, also in den festen Grenzen von Thriller, Liebesroman, Romance und so weiter, genau diese Art von, ich sage es jetzt mal, Fließbandware, für die die Verlagsindustrie oft Kritik einstecken muss. Aber trotzdem hat der Kindle auch Bücher ermöglicht, die es niemals durch den Literaturbetrieb geschafft hätten. Und teilweise haben die dann auch eine beachtliche Leserschaft gefunden. Deswegen gilt wie immer, dass Technologie ein Werkzeug ist. Und wenn die großen Studios ihren Zuschauern weiterhin das liefern möchten, was sie bestellt haben, nämlich standardisierte Einheitsware, dann wird ihnen künstliche Intelligenz dabei helfen und helfen können. Und die Gewerkschaft wird sich nicht ewig dagegen wehren können, ist meine Prognose. Aber gleichzeitig könnte KI mehr Menschen dabei befähigen, kreativ zu sein, ob das nun ihr Beruf ist oder nicht. Wir werden dann wieder mehr von dem sehen, womit keiner gerechnet hat. Und ob Hollywood davon ein Teil ist oder nicht, das ist mir persönlich ziemlich egal. Und das war's schon wieder für heute mit einer, wie immer, sehr subjektiven Folge, mit einer sehr persönlichen Einschätzung von mir, bei der mich sehr interessieren würde, ob ihr da mitgeht oder ob ihr das ganz anders seht oder ob euch solche Themen, wo ich auch mal sehr weit von dem Thema Technologie mich entferne, ob euch das interessiert oder ob es vielleicht beim nächsten Mal wieder viel technischer werden sollte. Ich bin da auf euer Feedback angewiesen, denn ich mache es ja für euch und nicht für mich. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr mir in irgendeiner Art und Weise Feedback gebt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über eine Sternebewertung. Das motiviert mich auf jeden Fall auch in einer Woche wieder zum Mikro zu greifen. Jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.